Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rocketing Healthcare Podcast. Ja, und ich habe heute wieder den Markus C. Müller da von NuiCare. Wenn ich sage wieder, Markus, wir haben letztes Jahr im August schon mal gesprochen, ausführlich das erste Mal. Deswegen freue ich mich riesig, dass wir jetzt so eine Art Recap machen. Schön, dass du da bist und dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen.
Ja, sehr gerne und vielen Dank für die erneute Einladung, Matthias.
Ja, auf jeden Fall, weil NuiCare, wer es vielleicht nicht kennt, Markus, sag mal vielleicht zum Anfang zwei, drei Sätze zu dir, wenn man dich noch nicht kennt und NuiCare. Also wo kommst du her, wer bist du und was macht ihr mit NuiCare?
Also ich bin seit über 20 Jahren Unternehmer, also Digitalunternehmer würde ich sagen, und bin seit 10 Jahren auch ehrenamtlicher Hospizbegleiter, also Sterbebegleiter, und habe in dieser Zeit, also das bedeutet, ich gehe jede Woche zu einer Familie nach Hause und helfe denen bei der Situation, wo eine Person eben im Sterben liegt. Und oft ist es eben so, dass diese Menschen natürlich vorher eine lange Pflegereise hinter sich haben und mir dann erzählt haben immer wieder, wie schwierig diese Reise war, wie schwierig es war, die richtigen Informationen zur richtigen Zeit zu kriegen, die richtigen Unterstützungsangebote auch rauszufinden. Manche wussten lange nicht, dass es eine Tagespflege gibt. Das ist für uns klar inzwischen, aber eben manche Menschen wissen das nicht. Und dann finden die das erst 2 Jahre zu spät heraus und denken sich dann, oh Gott, hätte ich das schon früher gewusst, wäre mein Leben leichter gewesen. Und viele von denen werden auch krank dadurch. Also es gibt ganz viele, die in Depressionen fallen, in Burnouts fallen. Ich habe Leute erlebt, denen die Haare ausgefallen sind, die selber Pflegefälle geworden sind danach. Und so dachte ich mir, das kann man so nicht stehen lassen. Man muss diesen Menschen helfen. Und nachdem ich Digitalunternehmer bin, denke ich natürlich sofort an eine digitale Lösung. Und so haben wir dann 2019 NuiCare gegründet mit dem Ziel, einen digitalen Begleiter für pflegende Angehörige zu entwickeln, der ihnen auf dieser Pflegereise eben hilft. In verschiedensten Bereichen. Wir dachten zuerst zu Beginn, vielleicht gibt es da so ein Killer-Feature und wenn man das hat, dann ist alles gut. Wir haben herausgefunden, Pflege ist sehr komplex, deswegen braucht es auch eine komplexe Lösung. Was wir jetzt wieder so ein bisschen merken, ist, dass durch die generative KI wir das Ganze wieder deutlich vereinfachen können, was uns natürlich sehr hilft. Aber insgesamt hat die Lösung über 16 verschiedene Funktionen. Daran sieht man eben auch, dass Pflege sehr komplex ist und eben auch damit eine komplexe Antwort braucht.
Ja, also erstmal vielen lieben Dank für die Einordnung. Und jetzt hatte ich ja schon eingangs gesagt, wir hatten letztes Jahr im August schon mal mit dir gesprochen. Packen wir auch mal die Episode, wer es noch also tiefer in die Lösung reingehen möchte, gerne nochmal in die Shownotes, kann das nochmal in Ruhe nachhören. Wenn du jetzt so ein bisschen zurückguckst, ja, knapp anderthalb Jahre später oder ein bisschen mehr, ja, 15 Monate später, wenn wir es hier aufnehmen, was hat sich also bei dir massiv verändert? Was hat sich auch bei NuiCare verändert? Hast du da so ein paar Highlights, die du hervorheben kannst, was so die letzten Monate passiert ist?
Also das Erste, vielleicht, was ich dazu sagen würde, ist so ein bisschen die unterschwellige Frustration, die es seit in den letzten 6 Jahren bei mir gibt, dass das Gesundheitswesen sich sehr langsam entwickelt. Die ist leider nicht weggegangen, also die ist immer noch da. Wir haben es hier einfach mit sehr langen Zyklen zu tun und man wird sich oft wünschen, dass so ein bisschen mehr Drive, ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr Elan in das ganze Gesundheitswesen kommt. Und wir arbeiten ja mit Krankenkassen zusammen und haben jetzt tatsächlich sehr lange an einem Rahmenvertrag verhandelt, dem sich potenziell jetzt bis zu 70 Kassen anschließen können, was für uns ein super Erfolg war. Das war ein sehr langer Prozess. Wie gesagt, wir haben jetzt über ein Jahr lang diese Gespräche geführt, aber hoffen jetzt durch diesen Rahmenvertrag jetzt dann auch wirklich schnell Kassen aufnehmen zu können und nicht quasi jedes Jahr eine große Kasse. Das ist zu langsam und genau, das ist eine sehr positive Entwicklung, die wir gesehen haben jetzt die letzten 18 Monate. Wir haben, das ist vielleicht aber jetzt gerade auch erst gestern passiert, also ganz frisch noch sozusagen, auch uns entschieden, vor ein paar Monaten eine Selbstzahlerversion zu launchen. Also sprich, seit gestern kann man Nui auch selber bezahlen, wenn man jetzt bei keinem Partner von uns versichert ist. Das heißt, der Nutzer zahlt dann einfach im Monat 9,99 Euro. Das ist ein Abo quasi, kann das natürlich jederzeit beenden, wenn die App nicht mehr braucht oder die Pflegereise zu Ende ist. Und dadurch haben wir dem Rechnung getragen, was uns viele Nutzer an uns herangetragen haben, die gesagt haben, ich habe von eurer App gehört, ich habe sie auch gesehen, aber ich kann eben nicht rein, weil ich weder bei der AOK noch bei der DAK noch bei der Allianz versichert bin. Und obwohl jetzt natürlich nochmal deutlich mehr Kassen dazukommen in den nächsten Monaten, ist es eben trotzdem jetzt möglich, auch selber dafür zu bezahlen.
Okay, wunderbar. Wenn man da vielleicht noch zurückguckt, ich kann mich noch erinnern, im letzten Gespräch, da hattest du auch so ähnlich wie jetzt so eine Botschaft verkündet, ziemlich frisch damals, dass ihr eine Kooperation ja mit dem ADAC habt. Wenn du da zurückblickst, weil das war ja auch, also so ist es mir auch in Erinnerung geblieben im Gespräch, das war ja vielleicht jetzt für ein, ich sag mal, Pflege-Startup, ne, oder ein Pflegeunternehmen, ein digitales Pflegeunternehmen, jetzt nicht so, der ADAC fällt einem ja nicht so direkt als erste Wahl in den Blick. Da haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen. Wie hat sich so eine Kooperation entwickelt?
Ja, sehr spannend. Also erstmal hast du recht, ADAC ist nichts, was sich aufdrängt. Auf der anderen Seite, wenn man so ein bisschen tiefer reingeht, dann ist es eigentlich schon sinnvoll, weil der ADAC vor, ich glaube, 4 oder 5 Jahren eine Satzungsänderung gemacht hat, wo sie sich intern gesagt haben, die nächsten 100 Jahre, der ADAC ist, glaube ich, 120 Jahre alt, die nächsten 100 Jahre wird wahrscheinlich das Thema Automobilität für den Einzelnen nicht mehr den Stellenwert haben, den es heute hat. Die Leute haben teilweise keine eigenen Autos mehr, machen Carsharing und so weiter. Das heißt, die haben überlegt, wie können wir denn andere Services mit einbinden, um unsere inzwischen 22 Millionen Mitglieder noch irgendwie zu behalten oder noch relevant zu bleiben für die. Und so haben sie sich entschieden, dass sie zwei weitere Säulen quasi noch einziehen, neben dem Autothema. Und zwar auf der einen Seite das Thema Zuhause, auf der anderen Seite das Thema Gesundheit. Bei dem Thema Gesundheit sind sie dann relativ schnell auch durch ihre Mitgliederstruktur darauf gekommen, dass das Thema Pflege bei dieser Mitglieder, unter diesen Mitgliedern eben ein großes Thema spielt, haben dann auch Umfragen gemacht dazu und haben eben festgestellt, ja, da ist ein Bedarf da und haben mit uns dann einen POC gemacht, also einen 9-monatigen Testlauf quasi, der jetzt dieses Jahr im April abgeschlossen worden ist, auch sehr erfolgreich abgeschlossen worden ist. Das Feedback super positiv. Ich glaube, die Leute haben gesagt, genau so eine Lösung braucht's. Die Menschen, die der ADAC eben in seiner Mitgliederstruktur hat, sind auch oft eben genau in dieser Altersstruktur, dass sie Eltern haben, die pflegebedürftig sind, also zumindest viele von denen. Und insofern war das ein sehr, sehr positives Ergebnis aus diesem Test. Die ganzen Ergebnisse, die ganzen Learnings und die ganzen Feedbacks aus diesem POC hat der ADAC jetzt mitgenommen und brütet über denen strategisch gerade. Und die große Frage ist quasi jetzt, wie wird dieses Angebot dann in das permanente Mitgliederangebot eingebunden werden. Die diskutieren da, glaube ich, intern verschiedenste Mitgliedsstrukturen, also Mitgliedsangebote, Mitgliedspackages und so weiter. Und wenn die Diskussion abgeschlossen ist, das wird wahrscheinlich Anfang nächstes Jahr der Fall sein, dann gehen wir quasi in den Rollout.
Okay, wunderbar. Dann, also das ist schon mal der Ausblick, ne? Dass wir dich zum dritten Mal dann einladen, wenn es mit dem ADAC vorwärts geht. Weil es ist eine super spannende Geschichte, weil du hast recht, klar, auf den ersten Blick liegt es nicht auf der Hand, aber wenn man tiefer reinguckt, macht es tatsächlich Sinn, ja. Auch mit, ja, mit dem Thema Auslandsrücktransport, Krankenversicherung, diese ganzen Themen, ne, die ja damit in den Mitgliedschaften inkludiert sind. Von dem her ist das Thema dann doch nicht so weit weg, wenn man genauer hinschaut,
Genau. Auch die Marke zum Marke passt
ja.
sehr gut, weil der ADAC also der Retter in der Not ist. Also gelbe Engel heißen sie ja auf der Straße, die Pannenhelfer, und dieser Retter in der Not passt auch sehr gut in die Pflegesituation, weil sich das auch als Krise anfühlt für die Menschen und da so ein Retter durchaus hilfreich sein kann.
Ja, absolut, klar, weil manchmal, also manchmal, klar, hast du ja in der Pflege, ich glaube, da haben wir auch gesprochen, geht es langsam dahin, da kann man sich so ein bisschen vorbereiten, aber oftmals ist es ja wirklich ein Schicksalsschlag, wo es innerhalb von einer kurzen Zeit geht und dann prasselt alles auf einen ein. Und von dem her, glaube ich, ist das ein ganz guter Vergleich, so ein bisschen, ne, der gelbe Engel, der dann hilft, beziehungsweise NuiCare, was dann hilft, so den Durchblick zu halten. Das ist eigentlich auch eine super Überleitung, Markus. Dahingehend, jetzt hast du vorhin gesagt, dass ihr so knapp 20 Features, wenn ich es noch richtig im Kopf habe,
16, ja.
oder 16 genau integriert habt. Wenn man jetzt auch wieder zurückguckt aufs letzte Gespräch, was war jetzt so das neueste Feature, wo ihr sagt, das war für uns nochmal ein Meilenstein?
Also der größte Meilenstein, das hatte ich kurz vorher ein bisschen angedeutet, war dieses Thema, dass durch die generative KI, die jetzt ja aufgekommen ist und die jetzt ja auch nutzbar ist für jeden, dass wir darüber wieder eine Vereinfachung dieser komplexen Lösung geschaffen haben. Also du musst dir vorstellen, 16 Funktionen. Wenn ich jetzt als Nutzer reinkomme, dann muss ich erstmal wissen, mit welcher Funktion kann ich was machen, welche Funktion kann mir wie helfen, bei welcher Aufgabe. Das ist gar nicht so einfach. Deswegen haben wir am Anfang viel überlegt über Videos, wir haben Erklärvideos gemacht und so weiter, um den Leuten das näher zu bringen. Haben jetzt eben den Vorteil, und das würde ich sagen, war schon ein großer Meilenstein, dass wir einen KI-geführten Chatbot in der App haben, mit dem ich chatten kann, also mit dem ich quasi meine Situation schildern kann und der dann, anders als jetzt ein klassischer ChatGPT, nicht nur eine Antwort gibt, übrigens auch eine qualitätsgesicherte Antwort. Also bei ChatGPT habe ich ja immer die Gefahr, dass der mir irgendwelche falschen Antworten gibt, halluziniert oder eben nicht genau die richtige Antwort gibt. Dadurch, dass wir die zugreifbaren Daten für diese KI-Lösung sehr begrenzt halten und quasi nur qualitätsgesicherte Daten da kippen, reduzieren wir dieses Risiko erheblich. Und das Zweite, und das ist eigentlich das Spannendste dabei, ist, dass der Chatbot dir auch dann Funktionen aus der App vorschlägt, die in diesem speziellen Fall helfen können. Also wenn du zum Beispiel eine Frage hast und sagst, ich habe jetzt irgendwie, was weiß ich, meine Frau hat einen Schlaganfall gehabt, kommt morgen aus dem Krankenhaus nach Hause und jetzt weiß ich gar nicht, was ich machen muss, ja, dann sagt der, pass auf, erstmal einen Pflegegrad beantragen. Ja. Und dann erklärt er dir, sagt er dir, es gibt da einen Ratgeberartikel, der erklärt es genau, was ein Pflegegrad ist. Wenn du dann soweit bist und sagst, jetzt will ich den beantragen, gibt es das nächste Feature, da kannst du den gleich beantragen, also digital den Pflegegrad beantragen. Außerdem haben wir noch eine Checkliste, wo du eins zu eins dann nochmal siehst, was ist so jetzt in den nächsten Schritten zu tun. Und so nimmt dich der Chatbot eigentlich an die Hand, erstellt mit dir gemeinsam einen Plan und gibt dir quasi schon die Funktionen vor, die dich eben bei diesem speziellen Fall unterstützen können. Und das reduziert, wie gesagt, diese Komplexität wieder deutlich. Und diesen Chatbot, den bauen wir jetzt weiter aus. Das heißt, wir gehen jetzt ganz stark Richtung, wir nennen es Personalisierung der App. Also je mehr wir wissen über die Situation, desto stärker können wir diese 16 Feature eben auch personalisieren, sodass wir eben jetzt im Ratgeber beispielsweise dir nicht anzeigen, dass es irgendwie Infos zum Schlaganfall gibt, wenn wir wissen, dein Patient hat gar keinen Schlaganfall, sondern ist dement beispielsweise, ja. So, und da diese Personalisierung, die wollen unsere Nutzer auch. Wir sprechen ja viel mit Nutzern und haben viele Fokusgruppen, wo wir immer wieder checken, quasi, was wünschen sich die Leute und was funktioniert, was nicht. Und durch diese Personalisierung vereinfachst du das den Menschen erheblich. Und das Zweite, was wir damit auch sehen, mit dieser, ich sage jetzt mal, Datensituation, also wir lernen ja immer mehr über den Pflegefall, ist, dass wir künftig auch prädiktiv Aussagen machen können. Also auch in die Zukunft gucken können und sagen können, hey, du hast zwar diese Frage gar nicht gestellt, weil du gar nicht weißt, dass das ein Risiko sein könnte, aber wir wissen aus den Daten, dass oft in diesen Fällen dann, was ich, ein Sturz beispielsweise, ein Sturzrisiko sich erhöht. Ja. Und da gibt es jetzt dann Dinge, die man dagegen tun kann, zum Beispiel. Also das ist so das, wo wir gerade extremst in diese Richtung entwickeln.
Ja, super spannend, weil, also ich würde es, so wie du es erklärt hast, auch als Meilenstein bezeichnen, weil ganz ehrlich, so wie wir es vorhin ja auch schon hatten. Du kriegst den Pflegefall, dann nehmen wir mal den Fall, deine Frau hat einen Schlaganfall, dann prasseln das tausend Dinge auf dich ein, bis du dich durch diesen Pflegedschungel und Antragsdschungel gehangelt hast. Da kannst du ja ein Studium abschließen in der Zeit, also jetzt leicht überspitzt. Deswegen schafft ihr Fokus, Klarheit, gibt auch, ich denke mal, Sicherheit mit, ne, am Ende. Und kannst du da eine, vielleicht sogar schon eine Aussage treffen hinten raus, also wenn es in Richtung Beantragung geht? Dann würde ich jetzt behaupten, so wie du es beschrieben hast, hat natürlich so ein Antrag auf den Pflegegrad, der dann bei der Pflegekasse eingeht, schon auch einen hohen Standard, eine hohe Qualität. Gibt es da Auswertungen schon von euch, wo man sagt, okay, also und die Anträge, die da eingereicht werden mit unserer Lösung im Hintergrund, die haben jetzt vielleicht 98% Bewilligung oder 95 oder 80%. Gibt es da sowas?
Die Daten haben wir tatsächlich nicht. Es ist nur so, dass die Krankenkassen diesen Mehrwert eigentlich jetzt schon sehen. Also die
Okay.
Krankenkassen sogar so weit gehen, dass sie sagen, wir incentivieren euch darüber, dass quasi je mehr Anträge dort in der App gestellt werden, desto mehr können wir abrechnen tatsächlich. Also es gibt da durchaus von den Krankenkassen, die Daten haben sie bisher noch nicht geteilt mit uns, aber anscheinend es scheint es so zu sein, dass die Anträge qualitativ hochwertiger sind. Und weniger Rückfragen, vielleicht dadurch sind weniger administrativer Aufwand entsteht, sodass die
Genau,
Kassen da
ja.
großes Interesse haben, wenn der Antrag digital gestellt wird. Ja.
Da hätte ich jetzt auch behauptet, dass einfach die Antragsfristen auch Thema, ne, medizinischer Dienst kommt wieder zurück, Unterlagen nachfordern, ist ja auch also ein Riesenverwaltungsaufwand und auch dann Zeitaufwand. Also kann ich nachvollziehen. Da vielleicht nochmal ganz kurz nachgefragt, das passt ganz gut, weil du ja vorhin gesagt hast, ihr habt jetzt mit 70 Kassen, also fast mit allen Krankenkassen in Deutschland, dann eine Zusammenarbeit. Jetzt eben die Kassen schätzen das. Wie rechnet ihr mit den Kassen ab? Ist das ein klassischer, in Anführungszeichen, Selektivvertrag oder habt ihr andere Verträge geschlossen?
Nee, das ist ein Selektivvertrag und
Okay.
wir rechnen quasi nach aktiven Nutzern ab. Also wir gucken uns
Okay.
halt immer an, wie viel Menschen von dieser Kasse sind aktiv. Also musst du dir so vorstellen, du kommst in die App rein, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du bist bei einem unserer Partner versichert, die kannst du quasi aussuchen, die Partner, und dann quasi mit deiner versicherten Nummer dich authentisieren. Wenn du eben bei keinem unserer Partner bist, musst du selber zahlen, dann kannst du ganz normal über den App Store die Lösung eben kaufen.
Okay, ja, super spannend. Aber zeigt ja auch, also weil du das eingangs gesagt hast, es dauert immer noch lang und die Zyklen sind immer noch lang, ne, das nach 6 Jahren. Aber ich würde mal behaupten, und da lass uns mal da so ein bisschen den Blick jetzt rüber ziehen, dass sich einiges bewegt. Wenn du jetzt so ein bisschen reinguckst bei dir, ich würde behaupten, mit dem ADAC, jetzt mit den Kassen, ihr seid ja schon jetzt auch etabliert im Bereich der Pflege als Unternehmen und auch einfach auch eine Marke, die bekannt ist, die auch draußen schon eine gewisse Wirkung hat. Also ich will es nur nicht vielleicht sagen, weiß ich nicht, das kannst du besser einschätzen. Du bist ja auch noch in anderen Gremien unterwegs, ob es schon politisch auch so ein bisschen eine Wirkung hat. Aber gab es auch da einen Punkt, wo du gemerkt hast, okay, wir sind jetzt angekommen. Wir sind jetzt ein wichtiger Bestandteil im Markt. War das jetzt durch die Kassenkooperation? War das durch den ADAC vielleicht schon? Gibt es da einen Punkt?
Also ich bin ja im Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung,
Genau.
jetzt seit 2 Jahren im Vorstand, dort zuständig für das Thema Pflege und Politik. Das heißt, ich versuche eben auch in Berlin Lobbyarbeit zu machen für sämtliche Hersteller in der Pflege, also digitale Hersteller in der Pflege. Und dadurch kriegen wir schon Gehör. Also ich denke mal, das ist wahrscheinlich eher dann so die Verbandsbrille sozusagen, die uns da das Gehör schenkt. Viele der Politiker kennen Nui dann schon auch, also zumindest Fachpolitiker, die in der Pflege unterwegs sind. Ich denke, dass es auch noch mehr Sinn macht, sich in der Branche zusammenzutun. Also dass quasi nicht jeder Hersteller einzeln losläuft und sagt, ich versuche jetzt da politisch irgendwas zu bewegen, sondern dass man sich als Branche auch zusammentut und einfach viel größer auftreten kann und auch viel glaubwürdiger ist, wenn man da, ich sage jetzt mal, 20, 30, 40 Unternehmen im Hintergrund hat, anstatt alleine unterwegs zu sein. Aber was ich merke, ist, dass die Politik da durchaus, sagen wir mal, zu diesem Thema Digitalisierung in der Pflege durchaus offener ist als früher. Und das liegt aus meiner Sicht vor allem daran, dass der Druck gestiegen ist. Also die Problemstellung ist klar. Der Druck auf die Pflegekassen ist auch extrem momentan. Ich meine, man hört das ständig in der Presse, überall wird in der Zeitung darüber diskutiert. Die Pflegekassen müssen jedes Jahr subventioniert werden. Jetzt gerade, es gibt ja wieder eine große Diskussion, das BEEP, das Gesetz, also dieses ehemalige Pflegekompetenzgesetz, jetzt heißt es BEEP, also ich weiß nicht genau, wie die Abkürzung, was das für eine Abkürzung ist, aber die ändern einfach nur die Abkürzung ständig. Also PKG war einfacher, Pflegekompetenzgesetz.
Genau.
Das wird ja gerade extrem diskutiert, auch mit dem Bundesrat, und zwar nicht so sehr, weil man sich nicht einig ist über die pflegespezifischen Themen, die da drin sind, weil da sind sich eigentlich alle einig, dass das gut ist, sondern weil da die Unterstützung der Pflegekasse auch nochmal geregelt ist. Also ich glaube, das Darlehen, was da gegeben wird jetzt, meine ich von 1,7 Milliarden, wenn ich mich recht erinnere, oder so
Ungefähr
in
knapp.
dem
Ja,
Rahmen.
ich würde knappe 2 Milliarden, glaube ich, habe ich aus dem Kopf. Ja, genau.
Irgendwie sowas, genau. Also, und das wird gerade extrem diskutiert dort. Deswegen ist es noch nicht durch, dieses Gesetz. Aber was ich sagen wollte, ist, dass wir schon merken, dass die Politik immer stärker sucht nach digital, nach Lösungen, die eben gerade im digitalen Bereich einfach besser skalierbar sind. Ja, wo ich jetzt nicht weiß, ich brauche nochmal 300.000 neue Pflegekräfte, sondern ich brauche Technologie, die eben skalierbar ist, ohne dass ich jetzt eben viele Menschen nachziehen muss. Man weiß zum Beispiel jetzt schon, also es ist schon lange bekannt, dass wir viel mehr Pflegeberatung brauchen in Deutschland. Also die Menschen sind viel zu spät erst oft oder teilweise gar nicht beraten. Und man weiß eben aus Studien auch, dass wenn Menschen früh Beratung schon in Anspruch nehmen können, dass dann die Pflegereise deutlich besser verläuft. Und da sind natürlich so niederschwellige Apps zum Beispiel deutlich einfacher zugänglich. Ja, ich lade mir so eine App runter, die Kasse empfiehlt die, ich lade mir die runter, lese mich da ein, fange damit an, quasi zu arbeiten, kriegt darüber auch echte Beratung, und zwar individualisierte, personalisierte Beratung, und muss dann vielleicht nur noch für ein, zwei spezielle Themen mich mit einem Berater austauschen. Das heißt auch da wieder, wir brauchen nicht 100.000 neue Pflegeberater, sondern wir brauchen digitale Lösungen, die eben sich skalieren lassen. Und da merke ich schon eine große Offenheit auch bei der Politik, in diese Richtung zu gehen, weil einfach der Reformdruck oder beziehungsweise der Finanzdruck eigentlich so hoch ist, dass andere Lösungen also nicht funktionieren.
Ja, aber da die Frage, glaubst du, dass es gab ja eine Pflegekasse, die in Anführungszeichen Insolvenz angemeldet hat, dass das auch nochmal, ja, der Booster ist vielleicht der falsche Begriff bei einer Insolvenz, aber das einfach nochmal ganz klar in den Fokus gehoben hat, weil, also was ich ja auch immer mitbekomme, ist, viele denken ja, also jede Krankenkasse hat ja ihre eigene Pflegekasse. Das ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, ein Irrglaube draußen, weil natürlich immer das Logo der Kasse auf dem Pflege steht zwar dran Pflegekasse, aber es ist ja eigentlich nur im Auftrage. Also es gibt, glaubst du, dass das auch nochmal dazu geführt hat, nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wahrnehmung? Okay, also jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir wirklich schnell und massiv reagieren müssen.
Also diese Headline Pflegekasse insolvent, die hat sicherlich große Aufmerksamkeit erzeugt, was ja, es war ja falsch faktisch, weil eine Pflegekasse kann nicht insolvent gehen, weil es
Genau.
eine Ausgleichskasse ist. Also heißt, ein großer Solidartopf, der sozusagen verteilt, und wenn jemand ein Minus macht, kriegt er das Minus erstattet. Es gab es eben nur in der Vergangenheit wohl noch nicht so oft, dass Kassen unter dem Jahr schon quasi Geld gebraucht haben, um weiterzumachen, sondern am Ende des Jahres passiert der Ausgleich normalerweise.
Ja.
Daher kam jetzt diese Meldung, aber das ist ja immer sehr plakativ und dann macht man da auch mit viel Aufmerksamkeit dafür. Das ist ja positiv. Ich meine, allein die Tatsache, dass man eben über die Frage diskutiert, wie man die Pflegekassen eben langfristig so finanzieren kann, dass sie eben auch dauerhaft leistungsfähig sind, ist, glaube ich, die große Diskussion, die große Frage gerade. Wir wissen auf der einen Seite, dass viele fachfremde Leistungen damit drin sind, also die ganzen Corona, beispielsweise Während Corona wurden da Zahlungen aus der Pflegekasse quasi
Mhm.
gemacht, die eigentlich gar nicht in die Pflegekasse gehören. Wir wissen auch, dass
Richtig.
die Rentenbezüge der pflegenden Angehörigen da rausgeholt werden. Die müssten eigentlich aus der Rentenkasse genommen werden. Also es gibt da durchaus viele fachfremde Leistungen. Wenn man die mal rausnehmen würde, gäbe es schon mal eine erhebliche Entlastung. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, muss man sich eben die Frage stellen, wie können wir diese steigenden Kosten langfristig in den Griff kriegen, weil wir eben weniger Einzahler haben. Also wir haben weniger Leute, die plus dann die Beiträge zahlen. Wir haben mehr
Beiträge
Leute, die
zahlen.
pflegebedürftig sind. Und da, das ist eigentlich eine klassische Digitalisierungsthematik, weil ich eben, wie ich vorher sagte, über Digitalisierung eben skalieren kann.
Ja, klar. Ja, also das ist auch vielleicht das Thema, wenn der immer kommt mit Fachkräftemangel. Ich glaube, es geht am Ende und vor allem in der Pflege, und das hört man ja aus verschiedenen Richtungen, egal mit wem man spricht. Es geht ja nicht darum, Digitalisierung zu benutzen, um jetzt irgendwie massiv Stellen abzubauen, sondern eher das System zu entlasten und sich, so wie du es vorhin auch beschrieben hast, in der Beratung, in der Pflege selber und so weiter auf die Kernthemen wieder zurück zu konzentrieren und da mehr Luft zu haben. Ich glaube, darum
Genau.
geht es am Ende. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht auch wichtig, das nochmal so ein bisschen nach vorne zu heben, weil das wird ja immer dann so plakativ, ne, auch wieder gesagt, jetzt digitalisieren wir und dann wird rationalisiert. Darum geht es ja gar nicht, sondern es geht ja darum, das System leistungsfähig zu halten und sich auf die Kernthemen zu fokussieren, um da zu helfen. Ja, am Ende, und reden wir ja immer noch über Menschen und nicht Maschinen, die am Ende des Tages, ne, in der Pflege, das ist ja
Genau.
auch nochmal so ein ganz wichtiger Punkt.
Also dieses Thema Rationalisierung, das finde ich auch, also das ist natürlich so eine Angst, die irgendwie unterschwellig, glaube ich, bei vielen Menschen da ist. Auf der anderen Seite ist es ja so, ich meine, zum einen wissen wir, dass jetzt in den nächsten Jahrzehnten oder in den nächsten 10 Jahren ja viele auch in den Ruhestand gehen werden, die aktuell quasi aktiv sind in der Pflege. Also ich weiß von manchen Krankenkassen, dass bis zu 30% bis 2030 von denen quasi in den Ruhestand gehen. Das heißt, die kriegen auf keinen Fall so schnell auch das Personal wieder nach. Das wird in
Richtig.
anderen Bereichen auch der Fall sein. Wenn ich mir überlege, der medizinische Dienst, der ja die Pflegebegutachtung macht, wenn der ein bisschen digitaler sich aufstellen würde, dann bräuchte der zum einen, hätte er dann kürzere Laufzeiten. Also der hat momentan relativ lange Zeiten von der Antragstellung bis zur Begutachtung dann, also bis das Gutachten da ist. Da gibt es ja sogar gesetzliche Vorgaben, die müssen dann Strafzahlungen leisten, wenn sie die überschreiten. Das heißt, wenn man da ein bisschen digitaler unterwegs wäre, könnte man da wieder in die Range kommen, wo man ja eben momentan viel zu lange braucht dafür. Da geht es nicht um Rationalisierung, sondern da geht es um Optimierung und vor allem auch in die Zukunft überhaupt das weiter zu managen und weiter irgendwie durchzustehen. Weil wenn Leute wegbrechen, also wenn wir wissen, ein Drittel geht in Rente in den nächsten 10 Jahren, wie wollen wir es anders machen? Die Leute,
Ja,
nicht,
klar.
wenn nicht so viele Leute nachkommen.
Klar. Digitalisierung ist auch noch ein guter Punkt jetzt zum Ende, wenn man so ein bisschen reinschaut. Wenn ich es richtig weiß, ihr habt ja den Bayerischen Digitalisierungspreis gewonnen. Was erwartet es für dich so oder fürs Team auch? Auch ein Meilenstein und auch so ein bisschen eine Spiegelung und eine Rückmeldung einer Wertschätzung für euch. Wie ordnest du das ein? Und hat es da draus auch nochmal einen zusätzlichen Push gegeben, also von mehreren Seiten jetzt?
Ja, also ich sage mal, grundsätzlich sind so Preise ja immer schön. Also zum einen ist es eine Anerkennung für die Sache, die man macht. Und zum zweiten ist es eben eine Möglichkeit, auch in der Öffentlichkeit stärker aufzutreten. Wir haben damals ja, ich habe den Preis überreicht bekommen von Markus Söder, also von dem Ministerpräsidenten und von dem Digitalminister hier in Bayern. Und das gibt natürlich dann auch immer tolle Bilder und einfach viel Presseaufmerksamkeit sozusagen. Das hilft uns natürlich auch extrem wahrgenommen zu werden, einfach als Marke wahrgenommen zu werden, auch in der Politik wahrgenommen zu werden. Und so ein Preis hat auch immer so ein bisschen was mit Glaubwürdigkeit zu tun natürlich. Also, dass man einfach ernster genommen wird, wenn man irgendwie durch so eine externe Institution eben diesen Stempel bekommt und sagt, das ist ein tolles Unternehmen in der Digitalisierungsbranche. Aber an sich ist es so, dass wir jetzt ja nicht nach diesen Preisen streben, sondern wir freuen uns immer, wenn wir die kriegen, wie gesagt, vor allem für die Aufmerksamkeit. Aber am Ende des Tages ändert sich für uns teils nicht so viel.
Aber ist doch schön, ne? Wenn man nicht danach strebt und bekommt was, dann ist man eher überrascht, wie wenn man ständig sich
Genau,
auf
das stimmt.
irgendwelche Awards bewirbt und pitcht. Genau, dann ist es doch umso schöner, so wie du gerade gesagt hast, eben diese Rückmeldung zu kriegen und diese Anerkennung zu kriegen. Ja? Und ja, also von dem her, da erstmal ist das doch eine super Geschichte. Jetzt hast du eingangs vom Gespräch gesagt, und das hat sich ja auch jetzt so ein bisschen entwickelt seit dem letzten Gespräch. Du bist ja unter die Autoren gegangen. Also, ne, du bist ja inzwischen auch ein ja viel gefragter Mann als Autor und mit Lesungen unterwegs auch, ne. Jetzt hast du ja gesagt, du kommst aus dem Bereich der Betreuung, du besuchst Familien, wenn es um Sterbebegleitung geht. Gab es da einen bestimmten Auslöser oder war das jetzt so in der Kombination eben mit dieser Begleitung, mit den Erfahrungen, Nuicare dahinter, da diese Ergebnisse zusammenzuführen, oder war es ein Ergebnis der beiden Punkte, wo du gesagt hast, ich möchte es jetzt gerne niederschreiben und den Menschen einfach auch mal so ein bisschen einen Einblick geben, mal als erste Frage und die zweite Frage vielleicht direkt hinterher, um was geht es in das Buch, wenn jetzt jemand noch nicht weiß, dass du ein Buch geschrieben hast, um was geht es im Buch?
Gerne, also erzähle ich gerne was drüber. Also erstmal, das Buch heißt Im Angesicht des Lebens, ist im Haufe Verlag erschienen im Ende März diesen Jahres. Und das Buch ist tatsächlich ein bisschen anders entstanden. Also ich habe mir vorher ja nicht erzählt, ich hatte in meinem ersten Leben eine Firma, die ich verkauft habe an BlackBerry und war dann bei BlackBerry innerhalb von 4 Jahren auch recht erfolgreich dort, war dann Europachef von dem Konzern und war da eben viel unterwegs und habe dann ja gekündigt damals, Anfang 2015. Und bin dann ja Sterbebegleiter geworden. Und diesen Wandel vom Europachef zum Sterbebegleiter, den hat damals auch die Presse relativ intensiv aufgegriffen. Also die FAZ, die Süddeutsche und alle, wie sie alle heißen. Und sie haben dann große Artikel da geschrieben über dieses Thema. Und da kam so ein bisschen Aufmerksamkeit. Das war jetzt schon vor 10 Jahren. Und damals ist mal ein Literaturagent auf mich zugekommen und sagte, da könnte man doch eine tolle Geschichte draus machen. Willst du darüber nicht ein Buch schreiben? Ich habe damals gemerkt, dass die Zeit noch nicht reif war dafür, ich noch nicht reif war dafür und auch irgendwie der Verlag, der damals im Spiel war, nicht der richtige war. Und jetzt eben vor, ich glaube, 2,5 Jahren oder 3 Jahren war es so, dass eine Freundin mir den Kontakt zu Haufe gemacht hat und sagte, hey, die wären ein toller Verlag. Und wir haben uns dann einmal getroffen, haben sofort gewusst, wir machen das zusammen. Und so habe ich dann diesen ursprünglichen Plan von vor 10 Jahren jetzt dann verwirklicht, weil jetzt hat sich's richtig angefühlt und gut angefühlt. Und das Buch ist eigentlich so eine Zusammenfassung von den Sachen, die ich in meinem Leben gelernt habe, die damit zu tun haben, wie man ein zufriedenes Leben führt. Weil viele Menschen ja denken, wenn du Europachef von BlackBerry bist, also irgendwie Konzernchef von irgendwie einer größeren Einheit und viel Geld verdienst, dann bist du eigentlich super happy und alles ist gut im Leben. Und das ist eben leider nicht der Fall. Und das habe ich so ein bisschen eben in dem Buch dargestellt, habe da verschiedene Learnings, die ich mein Leben gemacht habe, dargestellt. Zum Beispiel eine Sache vielleicht, die ich nennen kann, ist dieses sogenannte Golden Gate-Syndrom, habe ich das genannt im Buch, also dieses goldene Tor-Syndrom. Man hat oft im Leben ja so das Gefühl, irgendwie so ein Ziel vor Augen zu haben. Und wenn ich das erreicht hätte, dann ist alles gut, dann bin ich für immer glücklich. Also zum Beispiel irgendwie eine Karrierestufe oder auch ein Haus am See oder was auch immer. Ein Eigenheim oder eine Wohnung zu kaufen oder wie auch immer. Und meine Erfahrung war immer die, dass diese Ziele dann schon kurzfristig zu einer großen Menge von Glückshormonen führen. Also man fühlt sich gut, ja, und fühlt sich toll. Und aber nach wenigen Wochen, manchmal auch vielleicht Monaten, aber fällt man eigentlich wieder zurück auf das Glücksniveau und das Zufriedenheitsniveau von vorher. Und deswegen war mein Learning daraus, dass es wahrscheinlich keine Ziele braucht, um zufrieden zu werden, sondern dass man sich eher Dinge sucht, die man bis zum Lebensende tun kann. Also Themen sich sucht oder Bereiche sich aussucht, die man eben tut und durch dieses Tun sozusagen die Zufriedenheit erlangt und nicht durch diese Zielerreichung, die man sich setzt. Ziele braucht es auch, damit man in Schwung kommt, damit man ins Tun kommt und damit man sich fokussiert. Aber die machen eben nicht zufrieden dauerhaft. Deswegen braucht es noch diese anderen Themen. Ich habe die Qualitäten genannt in dem Buch. Und eine Qualität zum Beispiel bei mir ist eben die Hospizarbeit, weil ich einfach merke, ich möchte bis zu meinem Lebensende dieses Thema irgendwie in der Öffentlichkeit bekannter machen, möchte mich da auch einsetzen für diese Hospizarbeit und eben auch Sterbenden helfen und die begleiten. Das kann ich ja bis zum Schluss. Da gibt es kein Ziel. Da gibt es quasi nicht den Punkt, wo ich sage, jetzt habe ich es erreicht, sondern das tue ich einfach, genauso wie ich mein Leben lang unternehmerisch tätig sein werde. Jetzt vielleicht nicht immer als CEO eines Startups. Vielleicht, wenn ich 80 bin, werde ich vielleicht dann kleinere Brötchen backen, aber trotzdem kann ich ja immer unternehmerisch aktiv sein und Dinge umsetzen. Und ich glaube, solche Sachen sollte man sich suchen im Leben, weil wenn man die gefunden hat, glaube ich, dadurch entsteht langfristig eine Zufriedenheit. Und das habe ich in dem Buch beschrieben. Da kommt natürlich auch Nui vor. Und das Schöne für mich jetzt auch aus Nui-Sicht ist, dass dieses Buch halt dazu führt, dass ich manchmal auch mehr Aufmerksamkeit bekomme, als wir als Nui sonst kriegen würden. Ich war jetzt vor 2 Wochen im Sat.1 Frühstücksfernsehen zum Beispiel, habe da dreimal Interviews geführt, einmal sogar eine halbe Stunde am Schluss dann mit dem Moderator. Und da bin ich wegen dem Buch eingeladen worden, konnte natürlich über Nui auch sprechen, aber die hätten mich jetzt wegen Nui alleine wahrscheinlich nicht eingeladen. Und insofern ist das eine schöne Symbiose, ja, dass ich dann mit dem Buch auch immer meine Hospiztätigkeit und Nui mit auf die Bühne heben kann und denen eben auch eine Bühne geben kann.
Es war super spannend, weil, also du hast ja beschrieben, diese Kontraste, ne, eben BlackBerry und Erfolg und Geld, so wie du es beschrieben hast. Jetzt bist du ja sehr klar und auch, ich würde jetzt behaupten, sehr resilient. Wie machst du das gerade jetzt in Begleitung, im Hospiz, in der Hospizarbeit? Weil das ist ja immer ein sehr emotionales, auch oft ein sehr persönliches Thema. Was für einen Weg hast du da für dich gefunden, das schon auch, also nicht jetzt wie einfach einen Job abzuhaken, weil das ist es ja nicht, das geht auch, glaube ich, nicht, da sind zu viele Gefühle, Emotionen im Spiel. Aber wie schaffst du das dann auch wieder, so wie du es ja auch im Buch dann beschrieben hast, immer wieder auch so dieses, wieder dieses Besinnen und wieder positiv weiterzudenken? Das ist ja auch eine, ja, eine, nicht eine Kunst, das ist ja eigentlich auch eine Fähigkeit, die du hast, die wertvoll ist, glaube ich. Ne? Weil sonst könnte man aus meiner Sicht diese Tätigkeit nicht machen oder diese Hospizbegleitung.
Ja, also ich würde ein bisschen unterscheiden zwischen der Resilienz. Also Resilienz ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Thema, überhaupt in allen Lebensbereichen oder in vielen Lebensbereichen. Bei der Sterbebegleitung ist es ja so, dass du die ja nicht von heute auf morgen einfach machst, sondern du kriegst deine Ausbildung vorher. In Deutschland ist das eine strukturierte und vorgegebene Ausbildung, die insgesamt 10 Monate dauert. Also berufsbegleitend natürlich, aber trotzdem insgesamt 10 Monate. Und das Schöne ist, dass der erste Teil dieser Ausbildung, der 3 Monate dauert, da geht es nur um die eigene Beschäftigung mit dem Thema Sterben und Tod. Und bei unserem Hospizverein ist es so, dass wir immer am Anfang 2 solche ersten Kurse machen. Und aus diesen 2 ersten Kursen rekrutiert sich dann der zweite Teil des Kurses, weil die Hälfte ungefähr aufhört nach diesen ersten 3 Monaten. Und das hat damit zu tun, dass die feststellen, wir sind selber, also ich bin selber noch nicht stabil genug in diesem Bereich, in diesem Thema. Und wenn ich nicht selber stabil bin, dann bringe ich diese ganzen Ängste und Sorgen, die ich selber habe, quasi persönlich mit in so eine Begleitung rein. Und das ist natürlich nicht gewünscht. Das heißt, du brauchst eine gewisse Stabilität bei diesem Thema erstmal selbst, ein bestimmtes Fundament sozusagen. Und wenn du die hast, dann fällt es auch viel leichter, eben in die Begleitung von solchen Menschen zu gehen. Und ich glaube, das ist, hat ein bisschen zu tun auch mit Typsache quasi. Also wie man zu dem Thema steht, wie man sich mit dem Thema auch vorher auseinandergesetzt hat. Und weiß ich gar nicht, ob das so viel mit Ausbildung, also mit dem Lernen zu tun hat, sondern eher so mit der Reflexion, wo stehe ich? Und dann ist es so, und das war mein größtes Erkenntnis in dem ganzen Ausbildungsprozess, dass allein die Tatsache, dass man Präsenz schenkt, also da ist, wie unser Verein auch, heißt auch so schön, Dasein e.V., dass dieses Dasein eine unglaubliche Kraft hat und das Dasein an sich eine Qualität ist. Das war was, was ich als Unternehmer ja nie erlebt habe, weil als Unternehmer bist du ja immer, unternimmst du Dinge, bist aktiv und auf einmal merkst du, ich sitze neben einem Menschen, der am Sterben liegt und tue nichts. Ich bin einfach nur da, ich bin präsent und das scheint zu helfen. Und das ist eine tolle, tolle Erfahrung gewesen. Ich glaube, Resilienz im Job oder sagen wir mal im Leben sonst hat für mich viel zu tun auch mit Erfahrungen. Also je älter ich werde, desto mehr kann ich zurückgreifen auf Erfahrungen, wo ich gemerkt habe, hey, ich hatte mal eine schwierige Situation, ein Investor ist abgesprungen zum Beispiel, ja. Und damals war, also meine erste Firma, ich weiß, 2005 war das oder so, da war dann erstmal, oh Gott, und wir werden jetzt untergehen, wir müssen Insolvenz anmelden, Investor ist weg und so weiter. Und zack, irgendwie kam dann ein besserer sogar und es ging weiter. Und wenn du solche Erfahrungen häufiger machst, dann kannst du natürlich mit Krisen auch einfacher umgehen, weil du einfach so oft die Erfahrung gemacht hast, ich war in der Lage, eine Krise zu meistern, dass du diese Selbstbestätigung sozusagen dann in dir trägst und einfach deswegen auch dann resilienter mit künftigen Krisen umgehen kannst.
Ja, kann ich komplett nachvollziehen und bin ich bei dir. Ne? Manchmal geht eine Tür zu, aber sagt man so schön, manchmal gehen dann auch, wenn man nach vorne guckt, wieder zwei neue auf. Ne? So,
Bessere auf, genau.
genau. Oder sogar noch eine bessere auf, genau.
Genau.
Und so wie du es ja beschrieben hast, ne? Also auch da spielt ja das Buch sicherlich dann eine Rolle und dann ich sag mal, dieses Profil als Autor, dann Profil von Nui Care, so wie du es vorhin gesagt hast, dann spielt es auch noch ineinander das Thema. Andere Sichtbarkeit öffnet neue Türen. Ich denke, das ist ja, ja, also komplett positiv. Letzte Frage noch zum Buch. Wenn du das jetzt so ein bisschen einordnen würdest, so auf einer Skala, so von 1 bis 10, also 1 weniger persönlich, 10 sehr persönlich, wo würdest du das Buch für dich einordnen? Wie persönlich ist das und wie, also, dass da Markus Müller drinsteckt, ist klar, aber wirklich, wie viel Markus Müller und wie viel hast du preisgegeben, wenn du das hier mal mit uns teilen möchtest?
Also ich würde sagen, das ist 9 von 10,
9 von
ist das
10, okay.
persönlich tatsächlich. Also ich habe es da nicht alle Geheimnisse geteilt, aber schon sehr viele. Und ich glaube, dass es auch notwendig ist. Also ich meine auch, dass diese Persönlichkeit zu mehr Glaubwürdigkeit führt. Und meine Erfahrung ist die, wenn ich mit Menschen spreche, dass wenn ich auf diese persönliche Ebene gehe und mich eben öffne, dass die anderen das dann auch tun und mir folgen sozusagen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Voraussetzung dafür, wenn ich mich als Mensch entwickeln möchte, dass ich eben Zugang zu mir selber finde, meine eigenen Wünsche, meine eigenen Bedürfnisse wahrnehme und erkenne. Und das, glaube ich, dieses Ergebnis kann ich viel besser hervorrufen, wenn ich selber auch Klartext spreche und auch offen bin. Ich habe auch in dem Buch immer wieder gesagt, dass das, meine Ansichten sind, dass das meine Erfahrungen sind und dass ich nicht den Anspruch habe, dass das allgemeingültig ist. Ich will damit einfach inspirieren mit dem Buch und nicht sagen, ich weiß genau, wie es geht und macht einfach Schritte 1 bis 10 und dann ist alles gut, sondern einfach eben meine Sachen teilen, auch in vielen Sachen auch offenlegen. Ich bin da noch nicht klar. Es ist momentan meine Meinung. Ein Freund von mir hat immer gesagt, mein aktuelles Vorurteil ist, und dann hat er seine Meinung gesagt, was ich super finde, weil es auch diese Offenheit signalisiert, dass ich eben auch nicht fertig bin, sondern ich bin auch auf dem
Klar.
Weg und wir sind alle auf dem Weg. Und ich fand es auch immer lustig, wenn Menschen so gesagt haben, sie möchten endlich ankommen, dann sage ich, du, wenn du angekommen bist, bist du tot. Das ganze Leben wird eine Reise sein. Du wirst immer weitergehen und ankommen ist
Richtig.
eine Illusion. Und deswegen
Richtig.
werde ich vielleicht auch in 10 Jahren noch mal ein neues Buch schreiben und vielleicht dann die Hälfte von dem, was ich in dem Buch geschrieben habe, in Frage stellen. Wer weiß.
Ja gut, aber das ist doch super. Aber das ist doch super reflektiert und authentisch und ich glaube, das zählt am Ende des Tages bei dem ganzen Thema. Erstmal vielen Dank an der Stelle für die ganzen spannenden Einblicke. Jetzt lass uns zum Schluss nochmal so einen ganz kurzen Ausblick wagen. Du hast vorhin schon so ein bisschen zwischendrin angedeutet, aber wenn man jetzt so nochmal auf das Pflegethema schaut, auch auf die gesetzlichen Veränderungen, die da im Raum stehen. Gut, wir haben jetzt nach, glaube ich, 5 Jahren auch noch keine DPANer im Pflegebereich und so weiter. Und dann vielleicht auch jetzt nicht nur aus der Sicht eines Markus Müller als CEO von NuiCare vielleicht, sondern auch in deiner Rolle aus dem Spitzenverband raus. Was sind so ein bisschen deine Erwartungen, deine Wünsche, auch deine Hoffnung und vielleicht auch ein realistisches Bild? Wie geht es mit der Pflege in der Zukunft weiter? Wie sieht es vielleicht in 3, 4 Jahren aus, bevor wir vor diesem großen Break-Even sind, wenn wirklich viele in Rente gehen?
Ja, eine gute Frage. Also ich glaube, und das ist auch das, was ich immer versuche, mit der Politik zu diskutieren, wenn es jetzt um die Pflegereform geht. Ich glaube, dass es zwei, also wahrscheinlich ein paar mehr, aber zwei große Themenblöcke gibt, denen man sich annehmen müsste und wo digitale Lösungen super helfen könnten bei der Problemlösung. Der erste ist die Pflegeberatung, hatte ich vorher kurz angesprochen, dass man bei der Beratung eben viel mehr digitale Tools einsetzt und sich so ein bisschen auch verabschiedet von der Idee, dass eine reine Teleberatung jetzt schon digital ist. Ja, also dass viele sagen, ja, wenn ich jetzt per Videocall, so wie wir jetzt kommunizieren, das ist zwar eine digitale Lösung, aber die ist ja immer noch, setzt immer noch voraus, dass du und ich, dass wir 1:1 sozusagen eine Kommunikation haben. Das Spannende bei Software ist ja, dass ich eben einmal eine Software entwickle und die kann dann auf 500 Millionen Mal genutzt werden, ohne dass es da weitere Menschen dafür braucht. Das ist das eine. Und das zweite, da hat man noch nicht drüber gesprochen. Ich glaube, das zweite große Thema ist im Bereich Pflegebegutachtung. Also das ganze Thema, wie begutachte ich einen Menschen und setze ihn dann in einem Pflegegradschlüssel ein. Ich glaube, dass da auch noch viel Potenzial verloren geht, weil momentan ist es ja so, der Pflegebegutachter, der medizinische Dienstmitarbeiter geht zu den Menschen nach Hause, verbringt mit dem eine Stunde, stellt dem Fragen und so weiter und geht danach nach Hause und zurück, schreibt sein Gutachten und das ist dann sozusagen der Prozess. Und ich glaube, dass man da auch mit digitalen Tools vielleicht zunächst mal unterstützend, also dass der Gutachter digitale Tools als Unterstützung für diesen Prozess nutzt, vielleicht sogar mal irgendwann dann auch auf Basis von digitalen Tools erstmal eine erste Entscheidung treffen kann und nur noch in Spezialfällen dann wirklich nochmal ein Mensch vor Ort fahren muss zum Beispiel, dass man da unglaublich viele, viele Synergien heben könnte dadurch und eben viel effizienter werden kann. Und wenn man sich anguckt, dass ja jedes Jahr die Anzahl der Pflegebegutachtungen steigt, ich glaube, wir hatten jetzt 3 Millionen letztes Jahr oder dieses Jahr, dann und ich weiß, wie viele Leute ich dafür brauche, dass ich 3 Millionen Menschen begutachten kann. Wenn ich das eben digitaler hinkriege, ich glaube, da wäre viel geholfen und ich glaube, dafür bräuchte es aber noch die gesetzlichen Grundlagen, um das zu ermöglichen. Und daran arbeiten wir auch als Verband, um genau diese Grundlagen zu schaffen und dann sukzessive, wie gesagt, von heute auf morgen umstellen wird eh nicht gehen, aber sukzessive diese Lösungen langsam einführen, auch Erfahrungen sammeln, merken, was klappt und was geht nicht. Und dann eben mutig idealerweise weitergehen. Das ist ja auch so eine Sache, die ich, glaube ich, auch letztes Mal am Schluss gesagt habe. Ich würde mir mehr Mut wünschen von der Politik, weil da eben sehr viel Zurückhaltung da ist, sehr viel Risikoawareness da ist. Und ich glaube, damit schaden wir dem Innovativen und schaden der Innovation und dem Fortschritt.
Ja, absolut. Also ich glaube, Mut gehört dazu. Da braucht es halt wirklich jemand, der auch mal wirklich nicht nur flickt, ne, Flickschusterei betreibt im System, sondern wirklich mal das komplette alles in Frage stellt. Ich meine, die Diskussion gibt es ja, SGB V neu zu schreiben, also sprich die Leistungsgrundlagen, SGB XI, also sprich das Pflegegesetz zu überdenken. Hat ja jetzt schon auch einige an Jahren auf dem Buckel, wenn man das mal so sagen möchte. Aber was ich jetzt ganz spannend fand noch, und da vielleicht noch eine kurze Nachfrage, gerade mit der Begutachtung, weil das ist ja immer ein sehr sehr schwieriges Thema und auch da wieder geht es ja um Menschen am Ende des Tages. Und meine Begutachtung finde ich sowieso immer der Begriff ein bisschen schwierig. Der klingt eher so wie auf dem Viehmarkt, aber ist ein anderes Thema. Aber glaubst du, dass dann auch gerade diese digitalen Lösungen, also das kann eine EPA sein, das können Vitalwerte sein, das können andere Lösungen sein, die schon im Einsatz sind, dass die in Zukunft da auch mit reinfließen und somit auch die Begutachtung über ein Programm, also über eine KI, dann nochmal ergänzt zu dem persönlichen Begutachten und dann beide Ergebnisse zusammen in ein Gutachten fließen? Ist das auch eine Vision zum Beispiel, die realistisch ist?
Genau, so in die Richtung, glaube ich, könnte es gehen. Also zum einen muss man sagen, kann natürlich eine KI, könnte ja schon mal so eine Erstbegutachtung machen. Also im Gespräch erstmal. Also den Gesprächsteil könnte ja eine KI erstmal übernehmen, dass eben der pflegende Angehörige oder der Pflegebedürftige, je nachdem, in welchem Zustand der ist, eben erstmal mit einer KI spricht und die KI dann erstmal einen ersten Bericht ausspuckt. Ich meine, die KI kann man ja entsprechend prompten und entsprechend programmieren, dass die eben genau weiß, was so ein Pflegebegutachter auch weiß. Der Vorteil wäre vielleicht sogar noch, dass so eine KI, ich sage jetzt mal, Zugriff hätte auf 1 Million Pflegegutachten in der Vergangenheit, die der Gutachter nicht alle im Kopf haben kann. Also
Richtig.
ja, da noch mehr sozusagen weiß vielleicht. Und dann könnte so ein Gutachter dieses von der KI gebaute Gutachten erstmal sich angucken, könnte dann an zwei, drei Stellen nochmal Nachfragen haben und sagen, da muss ich jetzt vor Ort gehen oder vielleicht auch noch telefonisch nochmal nachfragen. Man könnte sich auch vorstellen, dass dann nochmal eine Rückmeldung kommt an den Nutzer, zum Beispiel, filme doch mal dein Badezimmer. Ja, das ist so ein Klassiker, Badumbau oder irgendwelche Schwellen, Türschwellen oder sowas. Film doch mal deinen Eingangsbereich und dass dann die KI automatisch sagen kann, also an der Stelle müsste man eben Umbaumaßnahmen beispielsweise vornehmen. Man kann sich vorstellen, dass so Lösungen wie Ledera zum Beispiel, wo das Sturzrisiko erkannt wird, dass man dann sagt, lauf doch mal ein paar Meter und dann kann quasi die KI auch das Sturzrisiko einschätzen. Also, dass man solche sensorischen Daten sozusagen oder visuelle Daten noch mit dazu nimmt und daraus dann schon ein sehr rundes Bild für den Gutachter sich darstellt und der eben dann nur noch in Spezialfällen wirklich raus muss, vor Ort muss, um das zu ergänzen oder zu vervollständigen. Das würde ja schon mal eine gigantische Erleichterung für die ganzen Gutachter sein, die dann nicht mehr eine Stunde jeweils vor Ort sein müssen, sondern halt vielleicht nur noch in 50% der Fällen raus müssen und dann auch nur noch mal für 10 Minuten, um noch eine Sache zu klären.
Ja, absolut. Ja, Markus, ich sag mal vielen lieben Dank. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang über das wichtige Thema sprechen und das haben wir ja auch schon an anderer Stelle mal gehabt, ne? Irgendwann betrifft es uns auch selber und ich glaube, das ist immer so auch ein bisschen der Ansporn dahinter, Lösungen zu haben, die einem vielleicht im Alter dann auch selber helfen, ne? Das ist ja auch so ein Thema, das einfach noch genießen kann, soweit das machbar ist. Also vielen lieben Dank für deine Zeit, für die erneuten Einblicke in die Reise von dir, von Nui Care. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Wie gesagt, wir packen die wichtigsten Themen auch in die Shownotes, auch den Link mal zum Buch, wer es noch nicht gelesen hat. Und ich sage vielen lieben Dank, wünsche dir weiterhin alles Gute. Und wie gesagt, sobald der ADAC seine, ne, neuen Pakete geschnürt hat, dann werden wir nochmal sprechen, vielleicht mit ein bisschen Abstand, wie das funktioniert, wie die ankommen, was da eure Erfahrungswerte sind. Also es bleibt spannend. Sag vielen Dank und wünsche dir alles Gute und liebe Grüße ans Team. Danke.
Vielen Dank, Matthias, für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.